vorüber war, so nahm Olga den Stoßgriff des Kinderwagens in die Hand und fuhr quer über den Damm hin, auf das Haus zu und mit einem Ruck in den Hausflur hinein. Hier nahm sie das Kind heraus und ging, während sie den Wagen zunächst unten stehen ließ, treppauf in die Wohnung der Mutter. Diese hatte sich mittlerweile beruhigt, die Stirnfalte war fort, und Olga bei der Hand nehmend, sagte sie mit jenem Übermaß von Vertraulichkeit, das gewöhnliche Leute gerade bei der Behandlung intimster Dinge zu zeigen pflegen: »Olja, der Olle kommt heute wieder. Immer wenn's nicht passt, ist er da. Gerade als wollt er mir einen Tort antun. Ja, so ist er. Na, es hilft nun nicht und Gott sei Dank, vor achten kommt er nicht. Und nun gehst du zu Wanda und sagst ihr: Nee, lass mal, bestellen kannst du's doch nicht. Es ist zu lang zum Bestellen. Ich werd dir lieber einen Zettel schreiben.« Und mit diesen Worten trat sie von der Tür her, wo dies Gespräch stattgefunden, an einen überaus eleganten und um eben deshalb zu Haus und Wohnung wenig passenden Rokoko-Schreibtisch heran, auf dem eine fast noch mehr überraschende, ledergepresste Schreibmappe lag. In dieser Mappe begann jetzt die noch immer hoch aufgeschürzte Frau, nach einem Stück Briefpapier zu suchen. Anfangs ziemlich ruhig, als ich aber nach dreimaligem Durchblättern der roten Löschpapierbogen immer noch nichts gefunden hatte, brach ihre schlechte Laune wieder los und richtete sich wie gewöhnlich gegen Olga. »Hast es wieder weggenommen und Puppen ausgeschnitten?« »Nein, Mutter, wahr und wahrhaftig nicht. Ich kann es dir zuschwören.« »Ach, je mehr mit dein ewiges Geschwöre. Hast du denn ja nichts?« »Ja, mein Schreibebuch.« Und Olga lief, so rasch es ging, in das Neben- und Hinterzimmer und kam dann mit einem blauen Schreibeheft zurück. Die Mutter riss ohne weiteres die letzte Seite heraus, auf deren oberster Zeile lauter »Chs« standen, und kritzelte nun mit verhältnismäßiger Schnelligkeit einen Brief fertig, faltete das Blatt zweimal und verklebte die noch offene Stelle mit Briefmarkenstreifen, von denen sie die gummireichsten immer mit dem Bemerken »ist besser als englisch Pflaster« aufzuheben pflegte. »So, Olgerchen, jetzt gehst du zu Wanda und gibst ihr das. Und wenn sie nicht da ist, gibst du's an den alten Schlichting. Aber nicht an seine Frau und auch nicht an die Flora, die guckt immer rein und braucht nicht alles zu wissen. Und wenn du zurückkommst, dann gehst du mit zu Bolzanin ran und bestellst eine Torte.« »Was für eine?« fragte Olga, deren Gesicht sich plötzlich verklärte. »Apelsine. Und bezahlst sie gleich. Und wenn du sie bezahlt hast, sagst du, dass er nichts drauflegen soll, auch keine Apelsinenstücke, die doch bloß Pelle und Steine sind. Und nu je, Euerchen, und mach flink. Und wenn du wieder da bist, kannst du dir drüben bei Marzahn auch für'n Sechser Gerstenbonbons kaufen.« Zweites Kapitel. Olga säumte nicht und ging in die Hinterstube, um hier ihr rot- und schwarz kariertes Umschlagetuch zu holen, das neben einem etwas verschlissenen Schnurrenhut ihr gewöhnliches Straßenkostüm bildete. Witwe Pittelko in Person aber stieg, nachdem sie das noch immer noch schreiende Kind in eine ganz vornehm ausgestattete Himmelwiege gelegt und ihm eine Flasche mit Saugpfropfen in den Mund gesteckt hatte, zwei Treppen höher zu Polzins hinauf, wo ihre Schwester Stine Chambre Garni wohnte. Polzins waren gut situierte Leute, die das mit dem Chambre Garni gar nicht nötig gehabt hätten, aber trotzdem aus purem Geiz alles vermieteten oder doch so viel wie irgend möglich, um ihrerseits frei wohnen zu können oder, wie Frau Polzin sich ausdrückte, für umsonst einzusitzen. Er, Polzin, war, seiner eigenen Angabe nach, Teppichfabrikant, allerdings niedrigster Observanz, und beschränkte sich darauf, unter geflissentlicher Verachtung aller Komplementärfarbengesetze schmale, kaum fingerbreite Tuchstreifen wie Stroh oder Binsen nebeneinander zu flechten und dies Geflecht als »polzinsche Teppiche« zu verkaufen. »Sehen Sie«, so schloss jedes seiner Geschäftsgespräche, »solch polzinscher«, er behandelte sich dabei ganz als historische Person, »wird nie alle, wenn eine Stelle weggetreten ist oder der Esstisch mit seinem Rollfuß ein Loch eingerissen hat, nehme ich ein paar alte Streifen raus und setze ein paar neue rein und alles ist wieder proper und fix und fertig. Sehen Sie, so sind die Polzinschen. Aber wenn der Smyrnaer ein Loch hat, dann hat er's und dann hilft kein Gott nicht.« Polzin, wie sich aus diesem Redestück ergibt, neigte zu philosophischer Betrachtung. Ein Zug, der durch das zweite Metier, das er betrieb, noch eine ganz erhebliche Stärkung erfuhr. Während der Abendstunden nämlich war er bei sich bietender Gelegenheit auch noch Lohndiener und wegen seiner Vorsicht und Geschicklichkeit beim Präsentieren in dem zwischen Invaliden- und Chausseestraße gelegenen Stadtteil allgemein beliebt, was Frau Polzin in ihren Gesprächen mit der Pittelko immer wieder betonte. »Sehen Sie, liebe Pittelko, mein Mann ist ein ordentlicher und manierlicher Mensch, der, weil wir selber ganz klein angefangen haben, am besten weiß, dass es nicht jeder zum Wegschmeißen hat. Und sehen Sie, danach präsentiert er auch, und Saucieren, die nicht feststehen und immer hin und her rutschen, die nimmt er gar nicht.«